hörte Arista Magnus brummen, als habe er soeben etwas Köstliches geschmeckt. Sie kämpften sich gerade durch eine tiefe, schmale Spalte und die Prinzessin hatte die Hände tastend ausgestreckt und den Kopf eingezogen. Der Fels leuchtete im Licht ihres Umhangs blau.
»Wunderbar«,
murmelte der Zwerg.
»Was?« »Ihr werdet es gleich sehen.«
Zoll für Zoll schoben sie sich weiter, während der Weg immer noch enger wurde. Arista streckte den Fuß aus und schob einige lose Steine zur Seite, um besser auftreten zu können.
»Oh«, hörte sie Royce in einiger Entfernung vor ihr sagen. Er klang ungewöhnlich bewundernd.
Sie reckte den Kopf, aber Morwin und Elric, die vor ihr gingen, versperrten ihr die Sicht.
Dann rief Elric, »Bei Mar, wie ist das möglich?«
»Was denn?« fragte Gaunt hinter ihr.
»Keine Ahnung, ich sehe noch nichts«, erwiderte sie. »Morwin versperrt mir mit seinem dicken Schädel die Sicht.«
»Hey«, rief Morwin, »das ist nicht meine Schuld, hier ist es wirklich eng.«
»Mein Gott!«
Arista zwängte sich weiter. Morwin hatte recht, es wurde extrem eng und sie musste sich winden und biegen, um nicht stecken zu bleiben. Sie schürfte sich die Schultern auf, ihre Haare verfingen sich an Felsvorsprüngen und ihr einer Fuß blieb zwischen zwei Steinen stecken. Sie verlagerte das Gewicht auf den anderen, hielt die Luft an und zwängte sich durch die engste Stelle. Auf der anderen Seite angekommen, fiel ihr als erstes auf, dass sie in einer großen Höhle stand, ein herrliches Gefühl, nachdem sie stundenlang wie Würmer durch den Stein gekrochen waren. Irgendwann vor langer Zeit hatte ein vergessener Fluss die Wände ausgehöhlt und sie zu einer gewellten Oberfläche glattgeschliffen. Der Boden war mit länglichen Tümpeln bedeckt, die wie Spiegel glänzten und durch ebenfalls glattgeschliffene Felsgrate voneinander getrennt waren. Dann erst hob sie den Kopf und sah die Sterne.
»Mein Gott«, sagte sie unwillkürlich.
Die Decke der Höhle sah aus wie der nächtliche Himmel, übersät mit tausenden von hell leuchtenden Lichtpunkten. Mit ihrem Schein erleuchteten sie die ganze Höhle.
»Sterne!«
»Glühwürmchen«, verbesserte Magnus und ging ein paar Schritte in die Höhle hinein. »Sie hängen an der steinernen Decke.«
»Sie sind wunderschön«, sagte Arista.
»Drome hat seine Herrlichkeit nicht an der Oberfläche von Elan verschwendet. Eure Schlösser und Türme sind dagegen nur erbärmliches Spielzeug. Hier unten befinden sich unsere eigentlichen Schätze. Die Menschen oben werfen uns vor, wir würden Geld horten. Sie haben keine Ahnung. Sie suchen nach Gold, Silber und Diamanten, aber die wirklichen Schätze unter ihren Füßen finden sie nicht. Willkommen im Haus des Drome. Ihr steht vor dem Eingang.«
»Da drüben ist ein flacher Felsen, der aussieht wie ein Tisch«, sagte Royce und zeigte auf eine gewaltige Felsplatte, die leicht geneigt auf dem Boden lag. »Dort schlagen wir unser Lager auf und essen und schlafen.«
»Das klingt gut«, stimmte Elric zu und nickte eifrig.
Sie gingen um die Tümpel herum, in denen sich die Sterne spiegelten. Myron und Alden, die sich nicht vom Anblick der Decke losreißen konnten, traten ein paar Mal daneben und bekamen klatschnasse Füße, aber es schien ihnen nichts auszumachen. Sie kletterten auf die Felsplatte, die etwa so groß war wie der große Saal des Palasts, nur dass sie wie ein Dreieck spitz zulief. Die höher gelegene Spitze des Dreiecks zeigte in die Mitte der Höhle, wie der Bug eines durch eine Welle brechenden Schiffes. Da sie kein Holz zum Feuer machen hatten und keine Zelte aufzuschlagen brauchten, ließen sie lediglich ihre Bündel fallen und setzten sich. Arista hatte das leichteste Gepäck, sie trug nur ihren Proviant, ihr Bettzeug und Wasser. Trotzdem schmerzten ihre Schultern, erst recht nachdem sie ihr Bündel abgestellt hatte. Sie setzte sich an den Bug, ließ die Beine über die Kante baumeln, stützte sich nach hinten auf die Hände und bewegte den Kopf hin und her. Ihr Nacken schmerzte, sie blickte zu dem falschen Himmel auf, Alden kam als erster neben sie. Er setzte sich ebenfalls und ahmte ihre Bewegungen nach. Als er merkte, dass sie ihn beobachtete, lächelte er verlegen. Seine Stirn und seine linke Wange hatten hässliche Schrammen und sein Kittel war über der Brust und an der rechten Schulter zerrissen. Dass er sich überhaupt durch den engen Tunnel hatte zwängen können, grenzte an ein Wunder. Arista holte aus ihrem Bündel eine Mahlzeit in einem ordentlich genähten Beutel. Die Mahlzeit bestand aus Salzfisch, einem hartgekochten, grünlich aussehenden Ei, einem harten Brotkanten, Walnüssen und einer Essiggurke. Sie verzehrte alles, genauso wie sie damals am ersten Abend ihrer Reise mit Hadrian und Royce den Eintopf mit Schweinefleisch gegessen hatte und durchsuchte den Beutel anschließend noch nach etwaigen Resten. Leider fand sie nur zwei Walnüsse ganz unten. Sie überlegte, ob sie einen zweiten Beutel öffnen sollte, aber die Vernunft siegte über den Appetit. Ihr Hunger war auch zum Teil gestillt und verging schließlich vollends. Die anderen setzten sich auch an die Kante der Felsplatte. Aufgereiht wie Vögel auf einem Zaun saßen sie da und ließen die Beine baumeln. Royce setzte sich als letzter. Es dauerte wie früher immer einige Zeit, bis er die Umgebung erkundet hatte. Deegan und Magnus hatten sich ein wenig abseits gesetzt und unterhielten sich leise.
»Ah, bei Maribor hab ich einen Hunger«, erklärte Morwen und öffnete ebenfalls einen Beutel.
Er betrachtete den Inhalt enttäuscht, ließ sich aber nicht vom Essen abhalten. Als er gekostet hatte, kehrte sein Lächeln zurück.
»Hm, dieser Eibes ist ein Genie, der Fisch schmeckt köstlich.«
»Ich habe Schweinefleisch«, nuschelte Elric mit vollem Mund. »Auch gut.«
»Ich komme mir wieder vor wie auf einem Schiff«, sagte Wyatt und biss herzhaft in sein Brot.
Einen näheren Grund gab er nicht an. Myron tauschte Walnüsse mit Alden, ohne dass dabei ein Wort gesprochen wurde. Der kleine Mönch wirkte müde, lächelte den Hühnern aber immer wieder freundlich an, während sie sich mit Handbewegungen und Kopfnicken verständigten. Alden genoss das Spiel sichtlich und erwiderte das Lächeln. Nach dem Essen sah Arista sich nach einem Schlafplatz um. Im Unterschied zum Wald, wo man sich dazu eine ebene Stelle ohne Wurzeln und Steine suchen konnte, war hier alles Stein. Eine Stelle war so gut wie die andere, alle sahen gleich unbequem aus. Mit ihrem Bündel in der Hand ging sie zur Mitte der Platte, dort konnte sie im Schlaf wenigstens nicht hinunterfallen. Am tiefer gelegenen Ende der Platte sah sie Hadrian, er lag auf dem Rücken, hatte die Beine aufgestellt und den Kopf auf seine Decke gelegt, die er zu einem Kopfkissen zusammengerollt hatte.
»Alles in Ordnung?« fragte sie und näherte sich ihm vorsichtig.
Er drehte sich auf die Seite und hob den Kopf.
»Hm? Ja.«
»Ja?« Sie kniete sich neben ihn. »Warum liegst du dann so abseits?« Er zuckte mit den Schultern.
»Ich wollte nur ungestört sein.«
»Oh, dann will ich nicht stören.« Sie stand auf.
»Nein, ihr stört mich nicht.« Er hob die Hand. »Ich meine...«
Er seufzte.
»Egal.«
Er klang unglücklich oder sogar wütend. Unsicher blieb sie stehen, in der Hoffnung, er würde noch etwas sagen oder wenigstens lächeln. Doch er sah sie nicht einmal an, sein Blick war auf den dunklen, hinteren Teil der Höhle gerichtet. Wie bitter sein »Egal« geklungen hatte, dachte sie.
»Ich gehe jetzt schlafen«, sagte sie schließlich.
»Gute Idee.«
Er sah sie immer noch nicht an. Arista ging langsam zur Mitte der Felsplatte und blickte verstohlen zurück. Hadrian starrte immer noch blicklos ins Leere, und das beunruhigte sie. Wenn es Royce gewesen wäre, hätte sie keinen zweiten Gedanken daran verschwendet, aber zu Hadrian passte so etwas nicht. Sie breitete ihre Decke aus und legte sich hin. Sie fühlte sich auf einmal ganz schlecht, als hätte sie etwas Wertvolles verloren, nur dass sie nicht wusste, was. Ihr Umhang leuchtete nicht mehr. Sie bemerkte es erst jetzt und konnte sich nicht erinnern, wann das Leuchten erloschen war. Sie waren offenbar alle müde, auch der Umhang. Sie blickte zu den Glühwürmchen hinauf. Sie sahen tatsächlich aus wie Sterne. Es mussten Hunderttausende sein.